Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge Newcastle. Und wir sind heute wieder nur zu zweit.
Weil wir Gerrit einfach ausgeschlossen haben, offensichtlich. Er hat sich beschwert. Wir haben letztes Mal das irgendwie abgemacht, dass wir das vielleicht die Aufnahme an Vatertag machen und haben ihn aber nicht in Kenntnis gesetzt. Er ist leider im Tierpark.
Wir wünschen viel Freude auf jeden Fall. Tierpark ist immer was Schönes.
Nächstes Mal ist er auch nicht dabei, aber das Mal da drauf, da ist er wieder dabei.
Vertagt nicht, Gerrit kommt wieder.
So ist es.
Genau. Was haben wir heute für ein tolles Thema?
Ja, wir sprechen über The Pit, über den nächsten Download-Content. Grandios einfach. Jetzt haben wir mit einem, sag ich mal, einer tollen Spielerweiterung. Das Endgame wird erweitert durch Broken Steel, haben wir angefangen. Dann haben wir schwach weitergemacht mit Anchorage, der ja bei uns allen nicht so gut weggekommen ist. Und jetzt gehen wir nach The Pit und ist mit einer der besten Download-Contents für Fallout 3, finde ich.
Meiner Meinung nach. Besonders lore-technisch.
Lore-technisch und design-technisch. Ja, ist ein bisschen kurz, ne?
Ja. Hätte man mehr machen können.
Bevor wir da reingehen, gehen wir natürlich wie gewohnt in das Ödland und in kein geringeres als das Analoge.
Analoges Ödland.
Und da haben wir fantastische Neuigkeiten, denn es ist auch irgendwie eine News, oder?
Ja.
Kann man so sagen, denn ich habe gestern einen Anruf von dem lieben Thorsten bekommen von den Tabletop-Freibeutern, dass wir am amerikanischen Unabhängigkeitstag, wer jetzt in der amerikanischen Feiertagslandschaft nicht so bewandert ist, es ist der 4. Juli, Independence Day, das war da, wo die Amerikaner uns damals vor den Außerirdischen gerettet haben, die Erde angegriffen haben. Genauer genommen Will Smith war es. Da am 4. Juli sind wir auf dem Freibeuter Sommerfest in Bergedorf im Café Flop und haben da einen kleinen Stand mit Nukacast, den wir auch Fallout-thematisch schmücken werden. Und es ist ein Tabletop-Club. Dementsprechend erzählen wir euch nicht so viel über die Fallout Lore, wenn ihr nachfragt, natürlich trotzdem gerne, sondern wir präsentieren auch so das Fallout Tabletop Wasteland Warfare über den Tag. Gerrit und ich sind safe da. Bei Kelly sieht's eher schlecht aus, richtig?
Ja, ich habe gerade in den Kalender geschaut und habe gesehen, dass da schon eine Veranstaltung liegt von mir, die schon ja länger feststeht.
Ja, aber was für eine Veranstaltung ist denn das? Vielleicht kann man dich da ja treffen, wenn man in anderen Regionen in Deutschland unterwegs ist. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir sind ja überregional vertreten. Das heißt, wir können an mehreren Orten gleichzeitig sein.
Genau, ich bin auf dem Cosday in Frankfurt. Im Prinzip meine allererste Convention, wo ich zum allerersten Mal gecosplayt habe. Vor 13 Jahren? Boah, ja.
Ja, mega 2013. Stark. Also, wer es nicht nach Hamburg zu den Freibeutern nach Bergedorf ins Café Flop am 4. Juli schafft, der sollte natürlich zum Cosday nach Freiburg, richtig?
Frankfurt richtig? Am Main. Da, wo Bethesda Deutschland
Frankfurt.
Sitzt.
Frankfurt am Main. Ja, genau, das Frankfurter Schule. Alle lieben Adorno. Genau. Ja, das sind so die beiden Veranstaltungen, an denen wir an dem Tag sind. Also kommt gerne vorbei, egal wo, egal wie. Bei uns in Bergedorf gibt's Fallout Wasteland Warfare. Da könnt ihr mit uns ein bisschen die Würfel knallen lassen und natürlich Fotos machen, Sticker einsammeln. Vielleicht haben wir bis dahin noch ein bisschen mehr Merch. Es sind ja noch 2 Monate. Aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich mega, dass wir da jetzt einen Stand haben. Wir sind auch draußen unterm Pavillon. Also toi, dass das Wetter gut wird. Und dann ist das echt eine tolle Location. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Clubs und Läden, die da ausstellen. Ja, auch so ein paar bekanntere Gesichter aus der deutschen Tabletop-Szene sind da immer vertreten. Und da kann man wirklich quer durch die Bank Mal-Workshops machen, Spiele spielen, Tabletop-Flohmarkt. Es ist wirklich einfach grandios. Also das ist immer ganz, ganz toll. Und die Freibeuter aus Bergedorf, die stellen da jedes Jahr wieder was ganz, ganz Tolles auf die Beine. Und ich war, glaube ich, jetzt jedes Jahr da, seit es das gibt. Und es ist immer wieder toll. Das ist generell so einer meiner Lieblings-Tabletop-Clubs in Hamburg. alles sehr, sehr stabile, coole Leute. Und das Ganze im Café Flop in Bergedorf. Genau. Und wollen wir dann mal rüber walken.
Ab in die Folge.
Ja, wundervoll. Und es führt uns in The Pit, ehemals Pittsburgh in Pennsylvania. Das ist ein Download-Content, nicht nur in Fallout 3, sondern auch in Fallout 76 kehrt man dahin zurück in der Retrospektive. Also wir kehren in einem Spiel, was später rauskam, zurück zu einem Zeitpunkt, der vor dem ersten Spiel spielt. Genau.
Ja.
Wir sind zweimal in The Pit, in zwei verschiedenen Ablegern der Fallout-Reihe. Wir konzentrieren uns heute hauptsächlich auf The Pit in Fallout 3, aber ich werde auf jeden Fall auch immer mal ein paar kleine Intels zu The Pit aus 76 geben. Denn da erforscht man nicht wirklich die Origin-Geschichte von dem Ganzen, was da in Fallout 3 passiert. Aber man kriegt einfach noch ein bisschen mehr Lore dazu und so ein bisschen wird aufgegriffen, was man so in Fallout 3 entdeckt. Aber genau. Wie ich schon sagte, es spielt in Pittsburgh. Das Ganze liegt bei den Appalachen. Also es ist lokalitätstechnisch nicht weit weg von den Schauplätzen aus Fallout 76. Fallout 76 spielt ja in West Virginia, in dem Teil der Appalachen. Und Pennsylvania ist nördlich von West Virginia, grenzt an den Bundesstaat. Und in Pennsylvania liegt Pittsburgh. Das ist ein Ort, wo drei Flüsse ineinander fließen. Wir haben da sehr viele Berge und da sind krasse Erz- und Kohlevorkommen. Und die Stadt wuchs nach dem amerikanischen Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Standort der US-Stahlindustrie heran. Und City of Steel ist auch so ein Kosename für die Stadt. Und bis weit ins 20. Jahrhundert prägte das auch wirklich extrem dieses Stadtbild. Ne? Die Wirtschaftskrise der 70er hat alle hart getroffen, aber da ist die Pittsburgh noch relativ gut rausgekommen. Das ist, also die Staaten da, das wird der Rust Belt genannt, also die sich da so ansiedeln um diese ganzen Erzvorkommen und so. Ja, das ist Amerika, ne? Da ist alles immer ein bisschen cooler auf jeden Fall. Also den Bible Belt da im Mittleren Westen, aber den Rust Belt, das hatte ich vorher noch nicht gehört, finde ich sehr, sehr spannend. In Amerika klingt immer alles wie aus dem Film. Aber wer schon mal da war, der weiß auch, da rennen selbst die Obdachlosen in Air Max rum und alles sieht wirklich aus wie im Film, weil wir unsere Filmlandschaft ist ja einfach von der Optik der Vereinigten Staaten stark geprägt und wir dementsprechend auch popkulturell beeinflusst. Pittsburgh hat ein krasses Problem mit Luftverschmutzung, aber das haben sie dann so ein bisschen durch Umstrukturierung, Entzerrung dieser ganzen Wirtschaftsstandorte in der Stadt hinbekommen. Das hat aber extrem zu sozialen Problemen geführt, ne? Also da wurde wieder Wohnraum verdrängt und ich habe einen Podcast gehört über so Art Straßenbahnlifts, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, die haben das Ganze, also Pittsburgh, da sind auch viele Erfinder hingezogen und klar, da sitzt die Industrie, da ist Geld zu machen und da haben, glaube ich, ungarische und deutsche Erfinder, die ausgewandert sind nach Amerika, die haben so Lifte erfunden, um Personen in die Berge zu transportieren, weil das war ein Riesenproblem. Die haben da Erze abgebaut und hatten immer nur für die Rohstoffe sozusagen so eine Art Güterlifte. Und dann haben die so eine Art Straßenbahnwaggon entwickelt, der durch so ein, sieht aus wie ein überdimensionaler Keil, der sozusagen das Gefälle des Berges aufhebt, wird dann dieser Straßenbahnwaggon den Berg hochgezogen. Und das war ein Riesenhit. Da ist nochmal so ein ganz anderer Wirtschaftszweig entstanden, weil auf einmal kamen die Menschen alle viel schneller zur Arbeit und wieder davon weg und sowas. Mit dem Durchsitzen des Automobils sind die dann wieder in eine Krise geraten, weil die Leute eher Straßen genommen haben, um in die Berge zu kommen. Und heute gibt es, glaube ich, noch zwei von diesen krassen Personenliften. Die sind so eine Tourismusattraktion jetzt da in den Bergen. Voll spannend. Also mit Pittsburgh kann man sich echt mal auseinandersetzen. Habe ich nichts drüber gewusst und bin da tatsächlich jetzt durch die Folgenrecherche da ein bisschen reingegangen und fand das sehr, sehr spannend. Ja, jetzt schlagen wir aber mal die Brücke.
Ob ich das kenne, Pittsburgh. Ich war ja mal auf so einer Rundtour in Ost... Na Gott, jetzt will ich überlegen. Ja, Ost, an der Ostküste entlang. Ich bin alles am Überlegen, ob wir Pittsburgh gemacht haben. Wir sind auf jeden Fall, denke ich mal, dran vorbeigefahren. Mindestens.
Ja. Ja, aber es ist halt Amerika, ne? Es gibt so viel zu sehen und man weiß im Grunde auch so wenig um diese kleinen Städte. Ich habe ja viel Zeit in Oklahoma verbracht und darüber weiß man ja in der Regel gar nichts. Da wissen auch die meisten Amerikaner gar nichts drüber, weil das einfach so der letzte Bundesstaat ist, wo man hin möchte, glaube ich, nach Alaska. Aber da ist auch so viel Stadtgeschichte, was dir die Einheimischen denn näher bringen. Wenn man da mit Leuten befreundet ist, ist das nochmal wieder was anderes. Also das Eheste, was man vielleicht immer noch kennt, ist der Oklahoma. Rechtsextremen, wo wirklich viele Menschen gestorben sind. Und das ist immer noch so das Eheste, womit man Oklahoma verbindet. Aber da gibt es halt ganz, ganz viel. Ne? Also ist ja Brick City wird das genannt, weil das alles so mit Rotklinker ist jetzt für einen Hamburger nicht wirklich was Neues. Aber das ist für Amerika schon besonders, dass da alles in Rotklinker gebaut ist und sowas. Was daran liegt, dass ganz Oklahoma von so roten Wüsten umgeben ist und so. Also ist sehr, sehr spannend. Ist ja, immer voll cool, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen, wenn man dann erstmal in so ein Rabbit Hole kommt. Ne? Ich habe echt so die letzten Tage mir nur Podcasts über Pittsburgh angehört, so Reiseführer und sowas. Das war sehr, sehr spannend.
Fand ich auch. Also ich habe mich da einmal durchgelesen und war auch so, wow. Ist schon. Ja. Und ich habe halt dann auch immer durch DLC vorher gespielt, habe immer so, ja, okay, jetzt sehe ich, wie sie auf die Sachen gekommen sind in dem DLC.
Ja, 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 total. Und so wollen wir auch die Brücke schlagen zu Fallout, denn der Krieg ist allgegenwärtig im 21. Jahrhundert, wie auch bei uns irgendwie. und dann werden auch so alte Industriezentren wie Pittsburgh, wo es natürlich nach dem Bürgerkrieg eher um Industrialisierung im zivilen Sinne für Fahrzeuge etc. Schienensysteme ging, wird das Ganze jetzt zum Standort der Waffenproduktion natürlich genutzt. Und da wird viel Stahl verarbeitet, Munition hergestellt. In der Robotik wird da viel produziert. Kriegsfahrzeuge, wie gesagt, Waffen. Power Armor wird da hergestellt. Das passiert alles in Pittsburgh, mega Wirtschaftsstandort. Und das treibt natürlich die komplette Verschmutzung da weiter voran, was ein wichtiger Punkt ist, den du auch gleich nochmal ein bisschen besprechen wirst. Ich würde jetzt einmal kurz ein bisschen auf die Lore von Fallout 76 eingehen, weil das ja zeitlich vor Fallout 3 spielt. Wenn das, reinpasst.
Ich habe es irgendwie voll verpennt. Wir reden über Pittsburgh und ich habe immer noch nicht Pittsburgh in Fallout 76 betreten. Ich bin immer, wenn ich Expeditionen mache, in Atlantic City. Ich weiß nicht, wieso ich Pittsburgh so liegen lasse.
Also das ist auch so ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du nach Atlantic City willst, aber du musst ja, wenn du nach Pittsburgh willst, musst du erstmal nach White Springs, das ist ja die Hauptzentrale von den
Responder. Ja, das ist, du musst erstmal ganz viel machen, um diesen Vertibird freizuschalten, aber dann kannst du beides betreten.
Glaube ich, 5 Dailies machen und für die Responder und ich dann noch mit dem, das ist ein Flüchtling aus The Pit quasi, Skippy, und jetzt kommt der Nachname, haltet euch fest, Röhrig. Ich glaube, auf Englisch würdest du Rohrich sagen, aber Skippy Röhrig, sehr geiler Name. Der erzählt dir ein bisschen was über The Pit und dass er von da geflohen ist und so. Und ja, Fallout 76 spielt ja im Jahre 2104, glaube ich, wenn du nach The Pit kommst. Und der erzählt dir, dass in The Pit The Union, also die Gewerkschaft, gegen eine Raidergruppe namens The Fanatics kämpft. Und die Fanatics sind im Prinzip, es war immer so, dass ganz viele Raidergruppen in Pittsburgh ihr Unwesen getrieben haben und sich auch untereinander viel bekriegt haben. Und The Fanatics sind sozusagen so ein Zusammenschluss aus diesen ganzen Raidergruppen. The Union hatte da lange die Oberhand, also die Gewerkschaft, das ist also, wie der Name schon sagt, das beruht auf den Gewerkschaftern, die sich zusammengeschlossen haben und dann sozusagen versucht haben, da in ihrer Heimatstadt wieder Zivilisation an den Start zu kriegen nach dem Großen Krieg. Und die hatten immer die Oberhand, aber jetzt haben sich die Raider alle zusammengeschlossen und jetzt ist da ein Krieg ausgebrochen. Die Fanatics haben sich dann noch mit den Hellcats zusammengeschlossen. Das ist so eine Söldnergruppe, die ziemlich schwer gerüstet sind. Und die sind langsam dabei, die Oberhand gegen die Union zu gewinnen. Beziehungsweise, wenn du in Fallout 76 dahin kommst, sieht's für die Union schon wirklich schlecht aus. Und ja, dein Auftrag ist es jetzt halt, für die Union sozusagen da noch das Ruder rumzureißen. Wie das Ganze ausgeht und wie nachher das Pittsburgh entsteht oder The Pit entsteht, wie wir ihn in Fallout 3 kennen, diese große Lücke, diese 150 Jahre, das wird nicht so richtig aufgelöst wie bei Fallout 76. Es ist halt ein Multiplayer-Game, was du immer und immer wieder spielst. Ist immer das Problem aus meiner Sicht, du hast bei so Story-Sachen immer am Ende so einen Hohlraum. Es ist nie richtig abgeschlossen, weil ja jeder Spieler dahin fährt. Und ja, das finde ich immer ein bisschen schade und wirkt alles immer so arg anonym, ne?
Ja, leider.
Was wir aber in Fallout 76 erfahren, was ich sehr spannend finde, Abraxodyne Chemicals, die Firma, die auch für diese ganze Verschmutzung in Burning Springs verantwortlich ist, wenn ich mich nicht irre, von denen kommt ja immer dieses ganze Löschmittel, was da überall rumklebt und so, die hatten auch ein großes Werk in Pittsburgh und haben da geforscht an diversen Dingen. Und große Unfälle haben dazu geführt, dass bei der einen Fabrik zum Beispiel der ganze Boden weggerottet ist und da ist halt so ein richtiges crazy Loch entstanden. Da ist so eine Art Supersumpf, richtig eklig und verstrahlt. Und da ist auch mal ein Siedler aus der Stadt mit seinem Bett reingefallen, weil dieses Loch wohl größer geworden ist und er ist da in so eine Kaverne reingeplumpst und ist durch die Chemikalien erblindet und musste sich dann blind von da unten nach oben tasten und ist dann wohl auch Trox zum Opfer gefallen. Da werden wir später drauf eingehen, was Trox sind. Genau, die Raider von den Fanatics, die sind auch wirklich finster da in Fallout 76, die also haben so in so einer Kathedrale sozusagen nachher ihr Lager aufgeschlagen und in den Katakomben ist einfach ein riesiges Foltergefängnis, wo sie halt versuchen, gefangene Sklaven, entweder ergötzen sich einfach an deren Leid oder die wollen die halt brechen, dass sie zu denen überlaufen und da gibt's teilweise so Folter-Contests und sowas, wer foltert besser und so Art Spiele, wo die Raider als Zuschauer sitzen und sich angucken, was da passiert mit den Gefangenen, also Waterboarding, all möglichen Kram, dann so Sachen, dann gibt's einen Koch-Contest, da schmeißen die Raider von draußen einfach so random Sachen in so einen Käfig und die eingesperrten Sklaven müssen dann daraus ein Gericht zubereiten. Und also komplett irre. Das ist wirklich, das nennen sie die Dinner-Show. Also wirklich, wirklich heftig. Dieses Hauptquartier von den Fanatics ist in einer Stahlmühle. Das erinnert stark an den Bereich, wo die Raider auch sozusagen so langsam ihren äußeren Ring an Lager aufgeschlagen haben in Fallout 3. Das wird da The Mill genannt. Und in Fallout 76 ist es The Steel Mill. Also das ist schon... Erinnert stark aneinander, könnte der gleiche Bereich sein, sieht alles ein bisschen anders aus. Zu der Optik komme ich auch gleich nochmal, denn ja, das ist in, also ich finde, der Download-Content brilliert erstmal durch die finstere Story, ist ja immer, was ich sage. Ich finde, Fallout ist immer am stärksten, wenn es wirklich düster wird. Und das vermisse ich immer so ein bisschen in den neueren Spielen. Klar gibt's da auch immer hier und da den Part, wo es mal wirklich, wirklich schräg wird. Aber so richtig diese Finsternis, was vielleicht auch der alten Grafik-Engine geschuldet ist, dass alles so ein bisschen gritty aussieht, das schaffen, finde ich, 76 und Fallout 4 beide nicht so richtig. Klar hast du mit Far Harbor, wird's ein bisschen finsterer und so. Es gibt immer die Parts. Ich finde, das sind auch tolle Spiele. Aber irgendwie so richtig, so diese ganz tiefen Abgründe, die sehe ich in den neueren Spielen nicht. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich finde, vor allen Dingen, ich finde so diese Retrofuturistik war ja in Fallout 1 und 2 noch gar nicht so stark geprägt. Klar gab es das alles, aber durch diese Vogelperspektive und so war das nicht so richtig, das leuchtete nicht so stark durch, diese ganze Retrofuturistik, die wir da haben. Und in Fallout 3 und auch New Vegas, klar ist noch ein anderes Entwicklerteam dann bei New Vegas, aber da finde ich auch immer die Parts, wo du nicht mehr in dieser Retro-Futuristik bist, wo diese Romantik nicht mehr mitschwingt, das ist immer, wo es am heftigsten wird. Und da finde ich diese Spiele eigentlich immer am stärksten, wo es auch weg von diesem Humor geht und so, wo man dann wirklich mal hinter die Fassade blickt und merkst so, ach du Scheiße, hier sind die Leute ja wirklich übel drauf. Und das hast du in The Pit und das spiegelt nicht nur die Story da wieder, sondern einfach auch die Optik, ne? Das ist wirklich trostlos und so viel Environmental Storytelling. Du hast im Prinzip keine leeren Leinwände, ne? Es ist durchgängig einfach so trostlos und schlimm da. Und da ist zum Beispiel Kannibalismus ein Riesending. So, weil ich glaube, so eine Metropole, das ist ja auch heute noch so, hätten so für die Grundversorgung der Stadt, würden die so ein paar Tage durchhalten, wenn es keinen Austausch mehr mit Agrarwirtschaft und anderen Wirtschaftszweigen gibt. Also Selbstversorgung wäre so eine Stadt für so ein paar Tage ausgestattet. Bei der Massen an Opfern, die so ein weltweiter Atomkrieg fordert, halten die natürlich ein bisschen länger durch, weil mehr Essen für weniger Menschen da ist. Aber es gibt natürlich Lieferengpässe und in The Pit ist es vor allen Dingen in Fallout 3 so, dass einfach überall Menschenfleisch angeboten wird, ne?
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich bin da einfach nur durchgerusht durch den DLC ein bisschen.
Ja, also es ist viel Strange Meat, kannst du da finden. Und da sind auch so Verkaufsstände, wo einfach so unidentifizierbare Fleischbrocken auf dem Tisch liegen. Und ich habe da keine Landwirtschaft oder Viehzucht gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, stimmt. Da waren keine Tiere. Da waren eigentlich nur, ja, Menschen.
Auf der Brücke laufen so ein paar Mole-Rats rum und Hunde, aber an ja, sich sind da eigentlich nur Menschen.
Ja.
Ja, das ist wirklich eine schlimme Gegend. Überall werden Leichen aufgehängt. Ne? Also da kommen wir auch gleich zu, also dass da so ein autokratisches System herrscht quasi. Aber davon haben wir in Fallout 76 noch nicht viel. Da ist es halt alles, was auch, finde ich, so ein bisschen die Optik von 76 prägt. Es ist alles recht sauber und alles wirkt so rund irgendwie, ne? Also ich finde zu Appalachia, so die Wälder, die Wildnis, das sieht alles fantastisch aus. Ich finde auch Burning Springs haben sie toll gemacht. Aber es wirkt alles immer so ein bisschen wie durch so einen Instagram-Filter, ne?
Zu sauber.
Ja, und da fangen sie, finde ich, in The Pit die Atmosphäre einfach nicht ein. Das wirkt einfach wie ein weiteres Areal. Ist nett zu haben, immer witzig, zu solchen Orten zurückzukehren. Finde ich schön, dass sie das gemacht haben. Aber irgendwie so dieser super Flavor, den wir in Fallout 3 haben, der kommt einfach nicht auf.
Absolut nicht.
Aber du hast noch ein bisschen was zu den Hintergründen. Ich will hier gar nicht so diese Mörder-Einleitung machen.
Ja, also genau, wir hatten ja schon das Pittsburgh von so drei Flüssen. Das ist natürlich auch starker Wirtschaftsfaktor natürlich. Aber das ist denen dann auch auf die Füße gefallen nach dem großen Krieg, weil die drei Flüsse, die da zusammenfließen, waren alle stark belastet durch halt Strahlung und durch das Ganze, was da halt auch in die Luft geblasen wurde. Und das hat halt natürlich dazu beigetragen, dass nicht nur die Luftverschmutzung, die in Pitt ja schon sehr hoch ist, weil die halt durch den starken durch die starke Stahlindustrie ja schon, weil ja Munition für den großen Krieg herstellen mussten, die Luftverschmutzung hatten und dann sind die Flüsse noch vergiftet worden durch den Krieg. Also es ist echt kein guter Ort mehr zum Leben im Prinzip, weil überall wirst du von irgendwas vergiftet. Wer will dich im Prinzip die Umwelt töten?
Ja, und das Problem ist ja gar nicht, dass dich das aktiv als gesunder Mensch so stark beeinflusst. Da wirst du einfach irgendwie, was da entstanden ist, ist ja dieser Troglodyte Degeneration Containium.
Ja, dieser TDC-Syndrom heißt es auf Deutsch.
Ach du Scheiße, ja.
Ja.
TDC kurz gesagt, und das verändert dein Genom. Also das Schlimmste ist eigentlich die geborenen Babys da. Die tragen das schon in sich und mutieren, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ schnell nach der Geburt oder kommen schon mit Mutationen auf die Welt, also ja, zusätzliche Gliedmaßen, Finger, und verwandeln sich relativ schnell in die sogenannten Trogs.
Mhm.
Und das haben sie in Fallout 76 so ein bisschen verwässert, weil in Fallout 3 heißt es eigentlich, dass am Anfang, nach dem großen Krieg, war das, die Leute wurden halt krank und so und wurden eher zu Wild Ones. Das heißt, es sind eher so verrückte Raider.
Ach so, ja, genau.
Die rennen auch teilweise rum. Also das, dein Aggressionspotenzial wird halt extrem gesteigert und du wirst halt eher irre. So. Aber das Schlimme war bei den Folgegenerationen, dass dann die Trogs entstanden sind halt. Und was machst du also mit deinen Babys, ne? Also du merkst, dass du, im Prinzip können die Leute sich da nicht fortpflanzen. Aber ich weiß nicht, soll ich das mit der Mutation jetzt noch ein bisschen weiter ausführen?
Führ aus. Also ich habe bei den Mutationen nicht ganz durchgeblickt. Ich habe das nicht so, weil ich glaube, da hat mein Wissenschaftlerherz so ein bisschen geblutet, weil halt das alles so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen rausgerissen.
Ja, okay. Also das Ding ist, ich finde das eigentlich ganz, in Fallout 3 finde ich das eigentlich ganz gut erklärt, dass sie sagen, okay, du verwandelst dich nicht wie durch den FEV zu einem Supermutanten, wenn du in diese Grütze fällst, sondern das kommt erst nach ein paar Generationen. Das hat gebraucht, um sich zu entwickeln. Und dann kommen da halt Kinder auf die Welt, die halt verändert sind. Und ich sag mal, so ein Trog sieht so ein bisschen aus wie Gollum in muskulöser.
Yes.
Die laufen halt auf allen Vieren mit so einem Buckel und gibt's in verschiedensten Formen. Also es gibt verschiedene Arten von Trogs im Spiel. Stellt sich das natürlich so dar, dass sie unterschiedlich stark sind. Am schlimmsten finde ich eigentlich die Trog Younglings, heißen die, glaube ich, auf Englisch. Das sind halt einfach Trog Kinder, ne? da laufen halt kleine Trucks rum, die halt kleine Kinder sind. Und ja, die ja musst du halt abknallen, ne? Also ja. Das ist schon
du hast
heftig.
Keine Wahl.
Das ist schon wirklich, wirklich finster, ne?
Und wenn man sich überlegt, dass das mal Menschen waren, ist das schon...
Ja, vor allen Dingen, das ist ja, also wenn man das mal weiterspinnt, ne? Also du hast da einfach eine Bevölkerung, die, das haben wir ja schon gesagt, die Raider halten Sklaven. So, und so ist es auch in Fallout 3. Und die können da nicht weg. Die werden da ja festgehalten, die werden ja gebraucht in den Arbeitslagern.
Mhm.
So, und im Prinzip ist Fortpflanzung per Gesetz verboten, sag ich mal in Anführungsstrichen, weil halt die ein richtiges Trock-Problem haben. Diese infizierten Menschen, die Trocks, die wirklich dann diese finale Form erreicht haben, die werden halt ausgestoßen, beziehungsweise im besten Fall, sag ich mal, schlimm gesagt, getötet. Aber es ist eine riesige Trock-Population in den nicht kontrollierten Stadtteilen. Im Untergrund, in den verlassenen Stahlmühlen, in den Industriegebieten, die nicht von den Raidern bewacht werden. Und diese Trucks haben mega Panik vor Licht, also damit hält man sich die fern. Deswegen stehen auch in den Raider-Gebieten überall so riesige Flutlichter und sowas. Dadurch haben sie so einen Schutzwall gegen diese Trucks, weil im Untergrund sind einfach so viele, dass die Stadt überrennen würden. Und das ist auch in Fallout 3, in Fallout 76 so, dass die Trucks wirklich in diesen Untergründen sind. Und besonders in dieser Unfallstelle von Abraxodyne Chemicals, da wo der Boden weggefault ist unter diesem Werk. Und in den Höhlen, da sind halt richtig viele. Und das impliziert so ein bisschen, wird nicht direkt gesagt, aber dass das so ein bisschen der Patient Zero, beziehungsweise der Ground Zero von diesem Trock-Problem ist. Dass Abraxodyne mit ihren Experimenten mit Chemikalien und diesem Unfall da maßgeblich dazu beigetragen haben, dass nicht nur die Strahlung da ein Problem ist, sondern auch tatsächlich Giftmüll einfach, der da in den ganzen Gewässern ist.
Ja, im echten Leben würden wir sterben. In Fallout mutiert man dann einfach zu solchen Monstern.
Ja. Zu solchen Monstern, ja genau. Und aber ich weiß nicht, ob die Trucks sich auch untereinander vermehren. Das habe ich nicht rausfinden können.
Ja,
aber das wäre ja plausibel, ne? Wenn die da unten hausen und wirklich nur noch so Urtriebe wie Gewalt und Sex haben, dann macht das ja total Sinn. Deswegen sind es auch so viele wahrscheinlich.
Das Einzige, was da dagegen spricht, die Modelle haben ja keine Kleidung an, sprich, sie haben auch keine Genitalien.
Gut. Ja, das wäre dann, wenn Rockstar Games das gemacht hätten, hätten die alle irgendwie Penisse und so.
Oh Gott.
Wie die Pferde bei Red Dead Redemption.
Oh.
Würde das Ganze nochmal ein bisschen more sketchy machen, ne? Also auf jeden Fall.
Aber wird es ja auch nicht Tag, oder? Das ist ja auch ständig dunkel in
ja,
The Pit.
Ja, durch die Pit ist halt auch immer dunkel, weil da so Smog ist, ne, glaube ich.
Ja. Also das wäre meine Erklärung, weil es ist nie Tag geworden, es war immer dunkel.
Passt zu der Umweltverschmutzungsgeschichte, die wir da eben hatten.
Ja,
ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, ne? Also ich finde, das ist wirklich finster, das ist wirklich gruselig. Und ich finde, die haben sich auch wirklich mit der ganzen Beleuchtung und so und dem Design richtig Mühe gegeben, ne? Ich finde das richtig gut. Man sieht das hier an dem Folgenbildchen. Da habe ich den Ortseingang ja als Screenshot genommen. Und wie das auch unten von diesem brennenden Fass beleuchtet wird, ist einfach gut, ne? Ich finde, das ist einfach richtig, richtig guter DLC von dem ganzen Design her. Aber ja, ich habe jetzt ein bisschen was zu der Mutation gesagt. Es gibt einmal diese Wildman, das sind einfach aggressive Raider, die einen an der Klatsche haben. Und es gibt halt die Trucks, die durch diesen Virus oder durch diese Mutation quasi von Grund auf geformt und verändert sind.
Ja, dazu muss man halt sagen, dass gewisse Stoffe, Chemikalien und sowas halt einfach dazu führen, dass es zu Mutationen kommt. Das ist Fakt, das gibt's auch bei uns. Ich glaube, das größte Beispiel bei uns ist immer noch, man sieht ja auch immer noch die Menschen, die davon belastet sind, das eine Medikament, was die Leute in der Schwangerschaft genommen haben.
Contergan,
genau. Und ich denke mal, so ähnlich ist das dann auch mit den Mutationen, dass das halt dann immer mehr in der Keimbahn ist. Immer mehr zu diesen Trocks mutieren. So vom wissenschaftlichen Standpunkt her aus. Es ist großartig. Und es ist ja nicht nur, dass du hast diese ganze Verschmutzung, alles. Und dann halt noch dieses Soziale hast du ja noch. Und das, da gibt es ja auch immer mal so Kipppunkte. Zum Beispiel gab es 20 Jahre vor Fallout, also bevor Fallout 3 spielt, gab es mal so einen Kipppunkt. Da ist nämlich die Bruderschaft durch The Pit gekommen, weil natürlich, da ist die Munitionsproduktion, da ist viel Technologie, was die brauchen. Und da sind die halt dann rein und haben dann gemerkt, boah, da ist ja richtig die Kacke am Dampfen und haben erstmal gesagt, so, wir machen erstmal die ganzen Raider platt, die da sind. Wir wollen diese Technologie haben. Und die haben natürlich nicht nur die Raider platt gemacht, weil wir kennen ja die Bruderschaft, die sind ja auch nicht so gegen so mutierte Menschen. Die haben halt wirklich alles platt gemacht. Die haben die Raider platt gemacht, die haben alle Mutierten platt gemacht und auch alle, die Widerstand geleistet haben. Und dieses Ereignis wird dann halt auch als die Geißel bezeichnet. Das Einzige, was die Bruderschaft getan hat, nachdem die da durch waren, die haben halt nicht, also wenig mutierte Kinder oder nicht mutierte Kinder mitgenommen und sie rekrutiert. Das dazu geführt hat, dass die halt dann ja der Bruderschaft angeschlossen wurden und man trifft einen in der Zitadelle, das ist Paladin Kodiak, der erzählt dann auch so ein bisschen über The Pit und wie das halt alles gekommen ist, daher weiß man, dass das mit den Kindern passiert ist. Der erzählt einem dann das auch sehr gut. Und was die Bruderschaft halt auch getan hat, sie haben halt dann einen ja, dagelassen, der das halt da so ein bisschen kontrollieren soll. Hat halt nicht so gut geklappt. Das ist dann auch so ein bisschen eskaliert. Weil der hat das nicht wirklich viel besser gemacht. Genau. Das ist so das, was so davor passiert ist. Es ist 20 Jahre, nachdem die Bruderschaft da einmal durchgefegt ist, immer noch so. Da sind immer noch Raider. Da sind immer noch Sklaven. Einzige, der einzige Unterschied ist, dass die jetzt von so einem Kerl von der Bruderschaft geführt werden. Genau. Und was dann passiert ist, wenn man den DLC startet, bekommt man einen Funkspruch von einem Kerl namens Werner, wie auch schon wieder geschrieben wird, und der fragt nach Hilfe für das, wie schon gesagt, das Trox-Syndrom, weil die ja damit großes Problem haben. Und er sagt, da gibt es ein Heilmittel und die brauchen das halt einfach, weil die halt echt unter diesem Trox-Syndrom leiden. Die Menschen sehen auch alle extrem schlimm da aus. Ich kann mich noch erinnern, da ist eine gekommen, also es sind noch viele namhafte NPCs da, was krass ist. Die redet dann mit einem und die sieht halt aus wie ein Ghoul, aber sie hat doch eine Nase, sie ist kein Ghoul. Und die ist halt auch krass. Da redet man mit ihr und die sieht halt aus wie ein Ghoul, aber sie ist halt einfach noch kein Ghoul, weil sie halt dieses
die haben einfach sowieso finde ich die ganzen Texturen und so, die sehen alle aus, als würden die halt dauerhaft Meth und so nehmen, ne? Alle relativ schlechte Haut, offene so Stellen. Ja.
Es ist die sehen alle schlimm aus und die suchen halt dann nach diesem Heilmittel halt dagegen, weil die halt alle so schlimm irgendwie unter dem ganzen Leiden, was da halt passiert. Obwohl ich das halt auch irgendwie, wie willst du ein Heilmittel gegen halt die Verschmutzung finden? Also es ist so ein bisschen,
ja,
es ist
im Prinzip also nur. Also die suchen ja nach einem Heilmittel gegen das TDC, ne?
Gegen das Trox-Syndrom,
also ja. Vor allen Dingen, primär macht das ja der verunglückte Ishmael Ashur, der Paladin, oder beziehungsweise das war ein Anwärter damals, ein Initiate, der ja verunglückt ist während diesem Scourging.
Ja, der hat sich dann da einfach reingesetzt und ist dann halt, okay, jetzt bin ich hier Chefe.
Ja, die haben ja die Bruderschaft, ich weiß nicht, ich habe eben telefoniert, sorry, die Bruderschaft
ja,
hat ja gedacht, der wäre tot.
Ich habe ein bisschen über die Bruderschaft geredet, ja. Die hat ja da einmal komplett aufgeräumt.
Genau, ja.
Und
haben da einfach wirklich, jeder, der irgendwie Widerstand geleistet hat, wurde abgeknallt.
Ja, alles,
und
was mutiert ist.
Und sie hat nur einen Verlust und das war dieser Ashur. Und der ist ja in einem Haus, da ist ein Haus über ihm zusammengestürzt. Und die haben ihn als Verlust ja notiert. Ich weiß nicht, ob du das eben schon hattest.
Ich habe über Asher noch nicht gesprochen, genau.
Ach so, okay, ja, okay.
Ja. Und er hat im Prinzip das Ganze wieder so aufgebaut, wie es vorher war mit den Raidern und den Sklaven. Eigentlich auch ziemlich krass für einen Bruderschaftler.
Ja, obwohl man da ja auch wieder so einen Zwiespalt hat, ne? Also er hat ja schon im Prinzip eine gute Vision, ne? Also er will warte, das mit Vorsicht zu behandeln.
Ja, auf jeden Fall.
Er hat ja dieses autokratische System da losgetreten, was ja erstmal für das eigentliche Klima gut ist, weil sonst würden sich die ganzen Raider-Gruppen untereinander noch ermorden. Und das wird auch in der Lore explizit so genannt. Also das sind da wirklich Mörder und da wird auch mit jedem Mittel halt gegen diese Sklavenschicht gearbeitet, auch mit sexualisierter Gewalt und all sowas. Also es ist wirklich, wirklich furchtbar. Und durch diese Autokratie, die er da aufgestellt hat, dass er nennt sich selber, ich habe auch auf Deutsch, habe ich ja immer die ganzen Sprachfiles, er nennt sich Gottkönig.
Gott.
Das finde ich, er ist ja Lord Usher und er selber redet über sich als der Gottkönig. Also durch seine Präsenz, durch die Bildung der Bruderschaft wahrscheinlich auch, durch die Power-Armor-Rüstung,
ja.
Genau, und die ist cool, die habe ich jetzt. Die ist ziemlich nice. Mit diesen gelben Markierungen drauf und so. Er sieht schon ziemlich cool aus. Und diesem riesigen, ich glaube, ein Deathclaw-Schädel ist auf der Schulter montiert und so. Er sieht schon ziemlich geil aus. Und durch diese Präsenz, ne, ist er natürlich auch einschüchternd für alle. Und die haben natürlich auch keine Chance gegen ihn. Und er ist da halt so der, ja, von sich selber auch gesagt, Gottkönig.
Ja.
Ja.
Und wie schon gesagt, ich kann mich noch erinnern, da war eine, mit der konntest du reden, die konntest du als Ghoul bezeichnen. Aber die ist halt einfach kein Ghoul. Ja. Die sieht halt einfach nur wie ein Ghoul aus. Die hat doch eine Nase und alles. Ich finde das
da
so
gibt's
krass.
Da gibt's doch, wenn du, ich glaube, wenn du eine Frau bist, baggert sie dich auch an. Und,
ja, ich glaube schon, ja.
Dann sagst du zu ihr, naja, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber im Prinzip würde ich auch eine Nacht mit einem Ghoul verbringen. Und sie dann so voll pikiert, was willst du denn? Ich bin kein Ghoul.
Ja, aber sie sieht halt voll so aus.
Richtig geil. Ja.
Richtig
geil. Aber meintest du auch gerade, ne? Gibt wahnsinnig viele NPCs mit Namen da, ne?
Ja. Richtig viele. Auf einige werden wir auch noch eingehen, weil ein paar geben auch noch Quests. Mhm. So unmarkierte, so kleine.
Ja. Das sind wirklich meistens so Mini-Sachen, ne? Irgendwelche Sachen sammeln und so.
Ja. Der eine finde ich hart, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe gerade angefangen zu sagen, wie das DLC startet. Man kriegt da diesen Funkstrumpf von dem Werner, der halt Hilfe braucht, um dieses Heilmittel zu kriegen. Und halt sagt, ja, pff, da ist Pit ist halt die Hölle los. Alles nicht so cool.
Ja, geil auch, dass der Werner heißt, ne?
Ja, das ist ein geiler Name. Also alle da haben irgendwie so auch
Röhrig,
so
Werner.
Röhrig, Werner. Ich sehe ein Muster.
Ja. Ja, man weiß es nicht, Wird ein Zufall, wird ein Zufall sein. Auf jeden Fall, den trifft man ziemlich nördlich auf der Map in DC, ne?
Genau, richtig weit oben, ja.
Und man bei rettet so ihn quasi, weil er kämpft da gerade gegen so Raider aus The Pit, die ihn jagen und du rettest ihn quasi, ne?
Genau.
Ja.
Dann erzählt er dir halt deine Geschichte und dann sagte dir ja, wenn du zu Pit gehen willst, reinkommst du nur als Sklave. Und dann ist deine erste Aufgabe halt, dir ein Sklavenoutfit zu besorgen.
Ja.
Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. In der Nähe von diesem Funkturm, wo man Werner halt dann rettet und trifft, ist so ein Lager von so Sklavenhändlern. Relativ nah an dem Bahnhof, wo man dann nach der Pit kommt. Zufall.
Ja.
Auf jeden Fall hat man da mehrere Möglichkeiten. Man kann einen Sklaven kaufen von den Sklavenhändlern. War für mich keine Option,
Zufall,
weil ich habe
ja
schon
Paradise. Das fällt ja ein bisschen unter Ushers Politik, dass die Bevölkerung sich nicht fortpflanzen darf und deswegen handeln die extrem viel mit Sklavenhändlern aus dem Capital Wasteland. Ne? Also ein Zufall ist das eigentlich nicht, dass direkt am Übergangspunkt ein Sklavenlager ist, weil The Pit hat wahnsinnig krasse Ressourcen, was Stahl und so angeht, und die können guten Tauschhandel gegen Sklaven mit Raidergruppen machen, ne?
Ja, voll. Auf jeden Fall, da ist halt diese Gruppe unter Ramsey, und ich habe natürlich Paradise Falls schon platt gemacht, sprich, die haben mich wiedererkannt und haben mich direkt angegriffen.
Also
mit Handeln war da bei denen nix.
Nee, ich habe schön für 600 Caps diese drei Sklaven gekauft und dann habe ich die freigegeben für positives Karma und dann kannst du ja von dieser Leiche auf der Matratze, da kannst du dir Klamotten anziehen.
Genau, also du kannst natürlich dem einen Sklaven, der da ist, kannst du auch sagen, ja, gib mir deine Klamotten. Das bringt natürlich auch negatives Karma, weil du den da nackt rumlaufen lässt.
Ja.
Aber ja, du kannst halt dann die Leiche einfach, also du kannst ihn auch fragen, ob da noch irgendwo anders Klamotten ist, dann zeigt er halt auf die Leiche da und dann kannst du dir halt von der Leiche die Klamotten holen. Auf jeden Fall, dann hast du die Klamotten, musst die dann anziehen, musst dann deine Begleiter wegschicken, weil hier Werner sagt, der kannst du nicht mitnehmen, wird halt blöd in
der Pit. Ja, vor allem geil ist, wenn du Forks dabei hast, sagt er, vor allen Dingen den da können wir da nicht mit reinschmuggeln.
Großartig. Ich glaube, ich hatte nur noch Dogmeat dabei. Aber Dogmeat konnte ich auch nicht mitnehmen. Armer Dogmeat, der wartet jetzt bei Vault 101.
Ich finde das aber du musst ja dann später auch deine Waffen abgeben.
Ja.
Und also halt deine gesamte gewarnt. Ausrüstung. Und das finde ich aber richtig geil, weil das, ich finde diesen DLC auch tatsächlich auf dem richtigen Level fordernd, weil du endlich mal wieder Munitionsmangel hast und völlig andere Waffen benutzt, weil du einfach genau das benutzt, was du du benutzt ja nur das, was du findest und schießt das meistens leer. Und das
soll ich dir
echt
mein
mal
Problem verraten?
Na?
Ich bin während des DLCs auf Level 30 gekommen. Ich war so unheimlich überlevelt in diesem DLC.
Ach, okay. Ich bin Level 22.
Ich kann nur empfehlen, das nicht zu spät zu spielen, das DLC. Dann ist das wirklich, glaube ich, gut. Ich war halt, ich glaube, mein Problem mit dem DLC war einfach, ich war so sacküberlevelt. Ich habe alles platt gemacht. Und deswegen war ich auch da so schnell durch. Das ist einfach keine Herausforderung, weil ich einfach...
Ja, ich war auch schnell durch. Ich habe es an einem Abend durchgespielt. Ich glaube, 4 Stunden habe ich gespielt oder so mit allem drum und dran.
Ja, ich hatte auch nicht länger gebraucht.
Aber ich war Level 22 und das war eigentlich genau richtig, fand ich. Das war fordernd, aber jetzt auch nicht super schwer. Und ich fand es halt super geil, weil ich habe endlich mal viel Nahkampfwaffen benutzt und so. Weil bis man nachher... bei Usher selbst ist, hast du wirklich Munitionsknappheit, ne? Das muss man so sagen.
Also, wie schon gesagt, mir ging's gut, was Munition angeht, weil du hast ja auch viele Stationen, die du ablaufen kannst, um Sachen dann auch zu sammeln. Aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt und welche eher gut und welche eher für schlechtes Karma sorgen.
Ja. Ja, ich fand aber generell auch, wie man da reinkommst mit dieser Trinse, heißt das, glaube ich, ne? Dieser Pumpwagen auf den Schienen.
Ja, großartig.
Damit fährt man ja los mit Werner und kommt dann an so einem Güterbahnhof an, wo es dann auch gleich erstmal Kasala gibt, ne?
Ja, da hast du aber noch deine Sachen, kannst die noch, du kannst Werner auch die Sachen erledigen lassen, aber kann die auch, der schafft die auch platt zu machen, die Raider, aber du kannst ihm natürlich auch helfen.
Werner kann eh nicht sterben, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, der ist essential.
Ja.
Also zumindest an dem Punkt ist er noch essential.
Ja.
Und er warnt dich dann halt auch, dass du deine Waffen abgeben musst. Und du kannst dir natürlich durch Fragen auch sagen, jo, wie sieht's denn aus? Kann ich mich irgendwie verteidigen? Dann gibt er dir noch so ein Springmesser und eine 32er oder sowas in die Hand. Mhm. Die sind dann auch erst in deinem Sonstiges und nicht unter deinen Waffen. Die kommen erst in deine Waffen, wenn du alles abgegeben hast.
Ach so. Ah, ja, das habe ich ihn zum Beispiel gar nicht gefragt. Genauso wie mir die Wildman vor der Brücke überhaupt nicht aufgefallen sind. Ich bin da einfach dran vorbeigelaufen, deswegen habe ich auch deren Waffen nicht gehabt. Ich habe halt nichts gehabt, als ich rein bin, ne?
Ja, das ist der Fehler. Deswegen war es für dich wahrscheinlich schwerer. Ich habe halt alles eingesammelt.
Ah, ich hatte diesen Repellent-Stick von dem Mole-Red-Quest von Moira. Den hatte ich. Den kannst du ja nicht ablegen. Den hatte ich
immer. Weil er halt auch der Quest, also alle Guest-Gegenstände hast du noch am Ende und halt die geheimen Waffen, die du halt mitnehmen kannst. Wenn du halt Werner gefragt hast, ob du ein bisschen was zu verteidigen bekommst.
Ja, aber ich finde allein diesen Weg da rein, ne? Man kommt über diese Brücke, das hatten wir, glaube ich, eben, das ist die Roberto-Clement-Brücke in Pittsburgh. Zumindest kommt sie dem Ganzen am ehesten nahe, mit so einem eckigen Stahlträgergerüst. Richtig cool. Finde ich sehr ikonisch. Mit dem Stadteingangsschild da drüber, wo Pittsburgh weggradiert ist und da steht nur The Pit. Und die Brücke mit den ganzen Autowracks, und wenn man sich die Wracks mal anguckt, sieht das auch so aus, als sei die Nationalgarde in die Stadt gefahren, als der Krieg losging. Aber das war schon alles so verstopft, dass sie nicht weiterkamen.
Ach krass, ja. Es ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil diese Brücke ist ja voll vermint. Und ich habe es noch nicht gecheckt, dass ich noch alles im Inventar habe. Ich dachte, ich hätte schon alles abgegeben. Und ich renne da einfach so knallend drüber. Und im Internet steht, ja, sei vorsichtig, entschärfe am besten die Sachen. Weil wenn eine losgeht, explodiert da einfach alles, weil dann auch
die Autos
explodieren.
Auch, ja, genau.
Ja. Ja. Ich bin da einfach durchgerannt. Das hinter mir ist alles explodiert, hat alles getötet.
Vor allen Dingen die Minen... Die Minen sind halt auch ziemlich wertvolle Gegenstände dann in der Stadt.
Ja, wenn du die hast, ja.
Wenn du die hast, kannst du damit echt ganz gut. Vor allen Dingen, wenn du nachher bei Usher aus dem Hauptquartier fliehen musst, sind die ganz geil, wenn du vorher schon alles verminst.
Ja, dann sind wir in The Pit.
Ja.
Also man sieht doch am Eingang so eine Szene, wo so ein paar Flüchtlinge zu Sklaven fliehen. Die werden dann verprügelt und werden wieder zurück zum Arbeiten geschickt.
Oder in Rücken geschossen.
Oder sie treten auch auf Minen. Oder sie werden durch die Minen getötet.
Ja.
Yes.
Genau, aber man schleust sich da quasi undercover als Sklave ein, ne?
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch, wenn man sich das jetzt mal überlegt, man hat ja alles im Wasteland und sagt sich, okay, ich helfe dem Typen und du begibst dich freiwillig, also aus freiem Willen, in die Position eines Sklaven. Also das ist, wenn man darüber nachdenkt, schon ein ganz schöner Step, um selbstlos irgendwelchen Leuten zu helfen, ne?
Mhm.
Das ist so typisch Protagonist Fallout, ne? Also es ist ja, gibt's ja diese Parallele zwischen Fallout und Mad Max auch. Es gibt so eine Doku über Mad Max, wo der Erfinder von Mad Max sagt, Mad Max, die Figur Mad Max ist nicht immer die gleiche Person. Das ist einfach ein Synonym für diesen einsamen Wanderer, der in deine Stadt kommt und selbstlos dann am Ende sozusagen versucht, die Welt zu verbessern. Und so ist es ja bei Fallout auch so ein bisschen, ne?
Ja, also natürlich hast du deine Entscheidung.
Protagonist, genau, ja. Aber trotzdem handelst du ja aus freien Stücken.
Ja, du gehst ja da freiwillig rein. Du willst ja wissen, was passiert als Spieler
genau.
Im Prinzip.
Und ja, genau, aber so ist ja so ein bisschen, das ist ja ein super Archetyp eigentlich für einen Spielehelden sozusagen, ne? Also, oder Anti-Held, kann man ja auch sagen. Ist ja auch in Fallout 1, du sollst den Wasserschiff besorgen, aber auf dem Weg dahin veränderst du ja einfach die komplette Timeline. So, du sorgst dafür, dass die NCA sich gründet und, ne? Also.
Wie der letzte große Fußstapfen.
Genau, das finde ich immer cool. Also, das ist ja generell, also, wo fängt Freiheit an? Ist das die Freiheit, dass ich selber entscheiden kann, Sklave zu sein? Also, spannend. Finde ich immer gut.
Aber
ja, genau, man kommt da rein.
Ja,
und,
das ist halt auch geil. Ja. Wenn du da
entweder
reingehst,
gibt man die Waffen freiwillig oder die werden einem gewaltsam entnommen, ne?
Ja. Du kannst halt, wenn du du kannst natürlich auch alle abballern von den Wachen, aber dann wirst du von den restlichen verprügelt, von den restlichen Raidern und kriegst trotzdem deine Sachen abgenommen. Also schon hast schon ein bisschen Wahlfreiheit an der Stelle. Natürlich kannst du also zu tun, ich bin nur ein flohender Sklave hier, meine Waffen, alles gut. Und dann wirst du halt zum Arbeiten geschickt.
Das ist auch so geil. Ja, ich bin nur ein flohender Sklave. Hier sind meine 2 Power-Rüstungen, 35 Waffen, Raketenwerfer, Fatman. Wo zum Teufel warst du?
Ich hab nur so ein Depot geplündert.
Ja.
Und dass sie sich nicht auch denkt, ja, okay, dann behalten wir die halt, weil was hast du für geilen Scheiß?
Ja, klar, logisch.
Die Raider damit rumspielen.
Ich habe auch tatsächlich den DLC durch. Ich habe mir meine Sachen nicht wiedergeholt, ne? Ich bin einfach rausgegangen und habe jetzt. Nö, ich habe jetzt die Sachen aus dem Pit. Warum nicht? Der Safe Game ist eh nur dafür da, jetzt noch die DLCs zu machen. Also, was soll ich damit?
Stimmt auch wieder.
Mach jetzt die anderen DLCs, wenn wir die
sprechen. Ja,
wenn wir die sprechen. Ich weiß auch gar nicht, wo holt man sich die wieder?
Im Loch. Weil du wirst ja frei, wenn du im Loch gewinnst.
Ah, stimmt. Ja, dann hat man seine alte Ausrüstung im Prinzip wieder?
Ja. Genau da.
Ah, guck mal, deswegen hatte ich auch so einen Munitionsmangel, weil ich habe mir die nicht wiedergeholt.
Das würde einiges erklären.
Ja, aber das war cool. Also, das war nice, weil das ein bisschen fordernder war und ich echt viele Sachen benutzt habe, die ich vorher gar nicht benutzt habe. Zum Beispiel diese Deathclaw-Kralle. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Genau, soll ich jetzt, du machst so Pit hier weiter den Abschnitt und ich mach gleich die Arena oder was?
Genau, also wir sind dann in der Pit, werden dann zum Arbeiten geschickt und Werner hat uns erstmal dahin geschickt, Midea zu finden. Da gehen wir da so ein bisschen rum, finden dann ein Haus, da gehen wir rein, reden dann mit Midea oder wir reden draußen mit Midea und sagt, komm ins Haus, weil wir können hier draußen nicht reden. Und dann erzählt sie dir, ja, sie brauchen das Heilmittel und man muss irgendwie zu Escher kommen, um das zu bekommen. Und dann wird man unterbrochen von, ich glaube, Jackson, genau. Und der schickt einem dann zum Wertstoffer, weil er ist auch so ein Kerl, so, was? Hier, Sklaven, die hier miteinander reden? Das geht so nicht. Ihr macht doch bestimmt einen Aufstand. Und dann wird man halt direkt, also das Gespräch ist damit beendet und man wird halt in den Werkstoffhof geschickt zum Arbeiten.
Ja, später erzählt einem Ascher halt auch noch die ganze Geschichte über Werner. Weil Werner hat einem ja nur die Version erzählt, dass er ein flohender Sklave ist.
Ja.
Aber der hat noch ein bisschen mehr Background und deswegen sind die auch alle so ein bisschen suspicious, weil das sind gerade recht aufrührende Zeiten da in The Pit und ja, die wissen das da, also die Raider ahnen schon, dass da irgendwas kommt, sklavenaufstandsmäßig.
Genau. Ist auch ganz witzig, wenn wir schon an dem Punkt sind, um dann arbeiten zu gehen, muss man zum Werkstoffhof gehen und um zum Werkstoffhof zu kommen, geht man durchs Stahlwerk und im Stahlwerk gibt es einen NPC namens Brand und den kann man das stecken. Wenn man Informationen hat, kann man den die Informationen stecken mit den Sklaven und dann gibt der eine mal Stimpacks dafür. Ist halt ein bisschen doof, weil man verliert auch jedes Mal Karma, weil man halt die Sklaven verrät, aber man kriegt Stimpacks.
Ja, aber das finde ich bei dem DLC halt am Ende auch, wir machen auf jeden Fall noch eine Spoilerwarnung, weil das Ende ist wirklich eigentlich überraschend, wenn man es nicht weiß. Aber da hat man auch eine Entscheidung zu treffen, die beide weder gut noch böse sind, ne? Ja, also da brilliert Fallout wieder. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Deswegen finde ich es dann mit schlechtem Karma so ein bisschen, naja, auch so die Raider, du kriegst immer Finger, wenn du die tötest, aber sind das wirklich, ich meine, die machen böse Sachen, aber ja, wir rollen das nachher nochmal auf.
Genau, auf jeden Fall laufen wir dann zum Stahlwerk, durch das Stahlwerk und dann zum Werkstoffhof. Und dann sagt der eine, ja, hier, der ist voll, die sind voll mit Trocks, aber wir brauchen diese Stahlbarren, die da drin sind, um halt zu arbeiten, um halt Munition dann daraus herzustellen. Und dann schickt er dich da rein und ist so, haha, du wirst das eh nicht überleben.
Ja, genau.
Das ist auch so geil, wenn du dann direkt reingehst, liegt auch direkt am Eingang, liegt schon einer tot, von dem, der scheinbar da mal da reingeschickt hat. Von dem kann man sich halt auch
überall
die Waffe
findet
nehmen.
Überall findet man tote Sklaven, die das nicht geschafft haben. Und auch ein, der hat auch eine Notiz dabei, ne, wo er halt auch schreibt, hier, ich habe das jetzt, bin jetzt dabei, das zu verfassen, ich werde es nicht zurückschaffen und so.
Ja. Und auch, ich glaube, da trifft man auch auf Billy, der seinem, also das ist auch so eine kleine Szene, die man dann beiwohnt, das ist Billy, der halt seinem zum Trock gewordenen Bruder versucht zuzureden. Und man kann eingreifen und den Bruder töten. Und dann halt, dann weint Billy ganz kläglich, dass es sein Bruder tot ist. Und wenn man nicht eingreift, tötet halt der Trock-Bruder seinen Bruder. Und ja. Halt auch schon so krass, dass er halt dann so diese menschliche halt dann, das um mal nochmal zu zeigen, jo, das sind mal Menschen gewesen. Ist ja mit den wilden Ghoulen ja ähnlich, aber
Kommt diese Tragik nicht so rüber, ne? Mit den Trocks ist das schon mal ein bisschen was anderes,
da,
ne?
Da haben sie das nochmal aufgearbeitet mit dieser Tragik, dass das ja eigentlich Menschen sind. Und dass manche das auch so sehen wollen. Auch wenn sie nicht mehr menschlich sind, weil sie halt so verändert
auf jeden
sind.
Fall. Was ich da an dem Werkshof noch ganz spannend finde, da gibt es das Versorgungswerk. Und da schlägt sich wieder so eine kleine Brücke zu Fallout 76. Das ist ein komplett optionaler Bereich, da gehst du halt rein und findest richtig viele Aufzeichnungen und sowas und da stehen auch ganz viele, so ein bisschen wie Protectons, aber die Arbeitsvariante davon.
Kannst du auch aktivieren, ne?
Genau, die stehen da vor der Tür, wurden gerade angeliefert, als die Atombomben einschlugen und da drinnen sind auch ganz viele und da findest du, und ich glaube darauf basiert so ein bisschen der Grundlore von 76 von The Pit, denn da findest du ganz viele Aufzeichnungen, dass da die Werksarbeiter durch Roboter ersetzt werden sollten. Und deswegen sind da diese ganzen Arbeitsroboter drin. Und die Werksleitung hatte halt den Arbeitern gesagt, hier, ihr müsst bis dann und dann das Werk verlassen haben, weil dann übernehmen die Roboter euren Job. Und die Gewerkschaft hat sich halt dagegen gestemmt. Und der Typ, der diese ganzen Aufzeichnungen verfasst hat oder diese Audiologs, ich weiß gar nicht, sind es Audiologs oder sind es was zum Lesen? Ich weiß gar nicht mehr. Der sagt halt hier, wir gehen hier nicht. Und am Ende ist es aber so, dass die Roboter bei Schichtbeginn anfangen, alle menschlichen Arbeiter umzubringen, die noch im Werk rumlaufen. Und er schließt sich dann in so einer Besenkammer ein. Und da ist auch das letzte Audiolog. Ich glaube, es ist ein Audiolog, das du finden kannst. Beziehungsweise, nee, ich glaube, das ist ein Terminal, wo du das lesen kannst. So rum war das, glaube ich. Und da hat er nämlich seine Logs dann verfasst. Und da liegt auch sein Skelett drinne. Und da sagt er halt auch so, es tut mir so leid, ich kann eure Schreie draußen hören und diese Roboter bringen dann halt alle Leute um, die dann noch drin herumlaufen.
Das ist auch so crazy. Also,
sowas ist ja auch viel Thema in Fallout 76 und auch in der Serie, dieser Rückblick nach Vegas, wo Cooper Howard in Las Vegas ist und da diese Demonstranten gegen Roboter protestieren. Ah nee, das ist gar nicht, wo er da ist, sondern Ja, genau, wo sie am Anfang den Mr. Handy da auf den Treppen treten und sowas.
Ja, ja.
Genau, und das ist ja, ja ein Thema in 76 auf jeden Fall, was ja auch wieder in unserer realen Welt mit AI und sowas, ist ja auch tatsächlich so, dass da auch Jobs einfach flöten gehen, ne?
Ja, voll.
China übrigens gerade verboten, dass du Jobs durch AI ersetzt. Kriegst eine Strafe für, wenn du das machst als Arbeitgeber.
Ja, mal gucken. AI wird ja auch nicht besser.
Nee, der wird dümmer.
Der wird gerade immer schlimmer.
Am Ende will die ja auch nur, dass der Konsument das immer und immer wieder benutzt. Das ist ja wie eine Dating-App, die darauf nicht darauf ausgelegt ist, dass du die Liebe deines Lebens findest, sondern dass du irgendwann wieder zurück zur App kommst. So funktioniert der Algorithmus so, ne?
Sonst kann man kein Geld verdienen.
Genau, und so funktioniert natürlich auch eine AI. Du sollst dich wohlfühlen am Ende, ne?
Ja.
Habe ich gerade so ein Video gesehen, wie jemand, der hat einfach Fürze aufgenommen und hat das dann, ist so, keine Ahnung, eine Minute lang Furzgeräusche und die hat er dann der AI geschickt und gesagt, hier, das ist mein neuestes Stück. Was sagst du dazu? Wie würdest du das bewerten? Und dann hat die AI halt voll schmeichelnd, so, ja, das tolles atmosphärische Stück, was man gut unter Landschaftsaufnahmen mischen könnte. Also es ist halt einfach Bullshit, ne?
Ja.
Ich glaube, AI wurde auch erfunden für irgendwelche Boomer, die da Videos über den Wahlhoop machen und so. Das ist
und
alles so
KI-Musik.
Ja, KI-Musik, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich der allergrößte Rotz.
Und der Schlimmste ist, die bleibt auch noch so im Ohr. Aber gut, gehen wir zurück
zur
Folge.
Ja, natürlich, weil die AI einfach ganz stumpf Popmusik-Ohrwürmer produziert, weil das natürlich das ist, was als erstes irgendeinen Reiz befriedigt. Naja.
Ja, aber gehen wir zurück. Also wir haben jetzt diese Stahlbarren gesammelt, die können wir dann abgeben. Für 10 Stahlbarren, wenn man 10 hat, dann sagt er so, ja, jetzt gehen wir auf den Marktplatz, da will Asia jetzt eine Rede halten. Aber man kann da auch ganz viel sammeln, also da gibt es mehr als nur 10 Stahlbarren. Und so mehr man sammelt, desto mehr Ausrüstung kriegt man. Ich habe vergessen, ihr könnt gerne mal gucken, was es da alles gibt.
Ja, das ist jetzt ja auch nicht so relevant.
Genau. Das Relevanteste, was man halt noch kriegt, ist halt der Experte für die automatische Axt. Also man kriegt auch irgendwie ganz viele Extras in dem DLC. Genau. Und dann wird man halt auf den Marktplatz geschickt. Dann kommt Asher da auf seinem Balkon und hält eine Rede und sagt
ja,
so,
Balkon,
ja.
Das ist, finde ich, auch ganz charakteristisch für The Pit. Dass alles, wo die Raider hausen, das ist alles mit Gerüsten gebaut. Die ganzen Hausruinen sind eingerüstet und da sind überall so Plattformen und das ist ziemlich cool. Also ich finde, das ist eine ziemlich eigene Optik. Also die haben sich da quasi, die haben die Ruinen der Stadt dann mit Gerüsten befestigt und das sind so ihre Verteidigungswelle und da in dem Fall dann der Ansprachebalkon für Asher.
Ja, aber auch, du hast ja Downtown und Uptown und wirklich, ist es wirklich Downtown unten und Uptown oben.
Ja.
Es ist sehr, sehr schön, auch wieder bildlich gesprochen.
Auch gut durchgerockt die Stadt, ne? Was glaube ich so ein bisschen auf diese Säuberung durch die Bruderschaft noch hinweist, ne? Aber weil das sieht alles aus wie ein Kriegsgebiet.
Ah, voll. Es wäre nicht so, als würden die auch nicht da die ganze Zeit kämpfen und so.
Ja, ist auch eine Stadt, die auch Ziel der chinesischen Atomsprengköpfe war, weil das natürlich rüstungsproduzierendes Gewerk war da. Aber die Stadt sieht halt aus wie ein Kriegsgebiet, ne? Also ist alles echt gut zerbombt und zerstört, viele offene Häuser da und so, ja.
Auf jeden Fall hält der Asher seine Rede und eröffnet dann die Arena, also das Loch.
Ja, es ist so ein bisschen Brot und Spiele, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen sein Regierungskonzept. Er hat ja ganz klar seine Führungsklasse, die aus wirklich wenigen Menschen eigentlich nur aus ihm besteht. Er ist ja der Gottkönig. Dann hast du die von ihm befehligte Klasse sozusagen, also die Oberschicht, die Raider, die alles unter sich unterdrücken. Und du hast halt die Sklavenschicht, ne? Also es ist ein ganz klares Kasten- oder Zweiklassensystem. Und wie im Römischen Reich, um so ein bisschen zur Beschwichtigung der Gemüter zuzutragen, gibt es Arenakämpfe, wo er dann wirklich in römischer Imperator-Manier das ausruft. Wir veranstalten wieder das Loch sozusagen und dann geht's auch ins Loch. Das ist eine Arena, Sklaven wie Raider bejubeln das beide als Zuschauer und man kann sich da halt melden und sich dafür so einen Arena-Kampftag anmelden als Sklave und wenn man 3 Runden durchhält, kriegt man Audienz bei Asher. Dann kriegt man seine Freiheit und kommt zu Asher und kann potenzielles Mitglied seiner Armee werden.
Und halt seine Freiheit erspielen. Das ist ja auch der Punkt.
Ja, das ja. Und ja, aber Hauptaugenmerk liegt halt darauf, dass du aufsteigst, ne? Dass er halt dadurch... also meisten Leute sterben halt dabei. Kaum einer schafft es, diese drei Kämpfe durchzuhalten. Und wenn man es schafft, sagt er sich halt, ja geil, der ist so kampfgestählt, der ist ja wertvolles Mitglied meiner Raider-Armee. So. Ja, Ferida heißt die Dame, die das Ganze organisiert. Und wir haben schon gesagt, man kriegt seine Freiheit, beziehungsweise erstmal eine Audienz bei Asha. Und es sind drei Kämpfe, es sind halt drei Runden. Als erstes kämpft man gegen normale Raider.
Nee, ich glaube, gegen Sklaven, die auch Freiheit erkämpfen wollen.
Ja, genau, man kämpft erstmal, genau, es ist so eine Art K.O.-Runde. Man kämpft erstmal gegen Sklaven, die das Gleiche wollen wie du im Prinzip. Und genau, das ist noch, also die drei Kämpfe sind alle nicht wirklich fordernd. Du hast einen relativ begrenzten Platz, die schmeißen von oben verstrahlte Fässer runter. Nach jedem Kampf wirst du von Ferida der Strahlung befreit, aber nicht geheilt und gehst wieder rein sozusagen. Und ja, diese beiden Sklavenkämpfer sind nicht so, nee, drei Sklavenkämpfer sind das. Das ist nicht so das Problem, die killst du halt. Danach kämpfst du gegen die Bärenbrüder. OGs erinnern sich an eine tolle Serie aus den 90er Jahren. Das waren die Biberbrüder, stimmt.
Die Biberbrüder. Die Bärenbrüder gab es auch, aber das war ein Film.
Das war ein Film, stimmt. John Bear und Grub Bear. Der eine hat einen Flammenwerfer und die Raider-Zerstörungsrüstung. Das ist so ein, ja, das ist ein Stahlarbeiteranzug im Prinzip. Das sieht ziemlich cool aus, das Ding. Mhm. Und der andere hat einen Todeskrallenhandschuh und diese Gamma-Abschirmrüstung. Also ich finde generell, das ganze Rüstungsdesign ist super in The Pit, ne? Das sind auch hauptsächlich neue Sachen extra für den DLC, ne? Also finde ich generell, weil ich schon meinte, die Texturen sind auch klasse, ne? Also die sehen wirklich alle sehr kränklich aus. Und da gibt es nochmal ein echt krass innovatives Raider-Design, ne? Ich finde, da haben die nochmal echt eine Schippe draufgelegt. Raider gefielen mir immer schon von der Optik, aber da haben sie nochmal richtig einen draufgelegt. Es gibt auch so eine Rüstung, das ist im Prinzip ein Bikini. Und das Bikini-Oberteil sind zwei Schalen von Mini-Nukes als Büstenhalter quasi.
Ach, witzig.
Super Teil. Erinnert stark an Tank Girl. Wer den kennt, klasse Film auch. Mit Lori Petty heißt sie, glaube ich. Ja, ist so Endzeit-Film-Comic-Verfilmung. Sehr, sehr cool. Mag ich sehr gerne. Cooler Film. Hat seine Schwächen, aber dafür visuell einfach klasse. Sie macht sehr viel Spaß und viel, viel Fallout da drin. Kann man sich mal geben. Tank Girl, fantastisch. Genau. Ich rannte viel in diesem Bikini rum, weil ich auch einen weiblichen Charakter spiele und fand den immer sehr, sehr cool. Genau. Man muss die Bärenbrüder bekämpfen und töten. Und ich finde vor allen Dingen der Todeskrallenhandschuh, der ist echt geil. Vor allen Dingen, wenn man wie ich nicht seine Ausrüstung dann wieder einsammelt. Jetzt entkräftet das den DLC für mich ein bisschen, jetzt wo ich erfahren habe, dass man so früh seine Ausrüstung wieder kriegen kann. Das ist ja ein bisschen lame.
Jetzt verstehst du mein Problem.
Ja, total. Weil ich musste mich mit den Sachen, die ich hatte, dann da durchkämpfen und war wirklich auf jeden toten Raider angewiesen, um mir wieder ein bisschen Munition zu holen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber ja, da kriegst du den Todeskrallenhandschuh, der ist wirklich gut, ne? Und ja, in der dritten Runde kämpft man gegen Gruber, immer wieder von amerikanischen, egal ob Filmschaffenden oder Videospielschaffenden, gern genommener, fieser deutscher Name. Ja, und der hat auch eine krasse Rüstung an mit Metallhelm und alles. Und der hat den Infiltrierer. Das ist im Prinzip... Das ist
gut.
Ist das wie so ein Navy Seal Sturmgewehr mit Schalldämpfer und Zielfernrohr?
Ja.
Voll die Hightech-Wumme so, ne?
Ey, das ist auch jetzt meine Lieblingswaffe geworden.
Die ist echt geil, aber gar nicht so stark. Aber hat eine hohe Feuerrate, glaube ich, ne?
Ja, er hat eine hohe Feuerrate, weil es ja ein Sturmgewehr ist. Von daher ziemlich gut.
Ja, die ist echt ziemlich nice. Ist auch eine Unique-Waffe. Gibt's ja, glaube ich, so nicht nochmal dann, ne?
Nee. Du kannst aber mit anderen Sturmgewehren die reparieren.
Ja, genau, das hatte ich auch gesehen, ja. Ja, die ist ganz geil, die ist auf jeden Fall ganz cool. Die habe ich dann auch viel benutzt, bis sie alle war. Genau. Das ist, ja, man erfährt auch so ein bisschen was über seine Gegenspieler. Gruber zum Beispiel, der hat das Ganze schon durch. Der macht das einfach immer mal wieder, weil er Bock hat,
Bock drauf hat,
Leute umzulegen. Also.
Ja.
Richtig gut. Richtig abgefahren. Ja, und die Raider erzählen halt auch so Sachen übers Loch. Wenn die Sklaven nicht kämpfen wollen, die dazu verdonnert wurden, dann schießen sie halt von oben einfach in den Käfig, bis sie anfangen, sich gegenseitig anzugreifen. Auch
ja,
sehr,
was
sehr,
die Raider
sehr,
halt
sehr
machen,
gut.
Ne?
Ja. Richtig, richtig abgefahren. Ja. Das wäre die Arena, das Loch. Genau. Und dann geht's schon in das Usher-Quest, ne?
Ja, dann kriegt man seine Audienz bei Usher und.
Einmal vorher eine fette Spoilerwarnung, weil hier gibt es eine ziemlich fette Überraschung. Also wenn ihr noch überrascht werden wollt von The Pit und das jetzt selber spielen wollt, macht jetzt auf Pause, spielt den Download-Content und hört dann weiter. Ansonsten, niemand nimmt euch die Spielerfahrung. Ne? Also selbst wenn ihr wisst, wie das Ganze jetzt weitergeht, ihr könnt es trotzdem spielen. Sehr lohnenswerter DLC, aber weiter im Text, Kelly.
Genau, also wir wissen ja, unser Auftrag ist ja eigentlich, hier das Heilmittel zu holen. Und dann sind wir bei Asher. Da gibt's auch bisschen mit Gesprächen, das habe ich aber mal durchgelesen. Das hat da, wenn irgendwo ein Bug vorkommt, dann da mit dem Gespräch mit Asher. Aber bei mir ging alles ohne Probleme. Und er erzählt dann so, ja, hier, er möchte, dass du Werner tötest, weil er weiß, was er vorhat. Du hattest gemeint, Werner hat noch eine Geschichte. Was war ja, Werners Geschichte nochmal?
Werner war mal ein ziemlich hochrangiger Offizier unter Ushers Raidern und hat dann versucht aufzubegehren, wollte halt da übernehmen. Der wollte Usher aus dem Weg schaffen und selber Herrscher werden. Und dann wurde er wieder ins Sklavendasein verdonnert und war der einzige Sklave, der ein Sprenghalsband tragen musste. Und Werner hat sich das mit seinen technischen Skills halt deaktiviert und abgenommen und ist dann geflohen. Und dir hat er ja die Räuberpistole aufgetischt, dass er nur geflohener Sklave wäre. Von dieser ganzen Vorgeschichte, dass er mal Raider war und sowas, das erzählt einem erst Usher.
Ja, also da kommt dann schon das langsam das moralische Dilemma.
Dann strahlt Spartakus auf einmal nicht mehr so.
Genau, und dann nachdem Asher das allen erzählt hat, wird er weggerufen. Und dann kann man einen Raum weitergehen und findet so ein Labor mit der Wissenschaftlerin Sandra.
Und das ist die Frau von Asher.
Frau von Asher, genau. Und die erzählt dann, was das Heilmittel ist. Und dann da-da-da. Das ist, jetzt muss ich mal verstehen, das ist den ihr Kind, oder? Von Sandra und Asher.
Das ist das Kind von Asher und Sandra. Das Baby Marie ist the cure, beziehungsweise das Heilmittel.
Das Heilmittel, ja.
Weil? Also
weil? Hast du da irgendwie, ich hab's irgendwie nicht gecheckt, warum sie das Heilmittel
also,
ist.
Also, alle Babys, die in The Pit auf die Welt kommen, haben im Prinzip dieses Troglodyte
Syndrome,
Degeneration Contanium, also dieses TDC, diese Mutation. Tragen das in sich. So. Und ganz selten kommt mal ein Kind auf die Welt, was das noch nicht hat, sich aber dann relativ schnell damit ansteckt.
Mhm.
Und das Kind von den beiden ist nicht nur ohne das Syndrom auf die Welt gekommen, sondern ist auch immun dagegen. Und Sandra ist Wissenschaftlerin und bei ihr ist immer so ein Zwiespalt, das nimmst du auch, du kannst bei Usher im Tresor seine ganzen Audio-Logs finden und dann dem Ganzen nimmst du auch so ein bisschen auch von ihren Antworten, weil du sagst dann so, was, das Heilmittel ist das Baby und dann sagt sie, Mann, Usher soll sie nicht immer so nennen, sie heißt Marie und seinen Audio-Logs,
halt
aus seinen Audio-Logs nimmst du auch raus, dass sie ist halt auch immer noch mehr Mutter als Wissenschaftlerin, aber sieht halt auch die Zweckmäßigkeit mit diesem Heilmittel.
Ja.
Und die forschen halt so ein bisschen, aber die machen jetzt keine schlimmen Sachen mit dem Baby, sondern gucken, woran es liegt. So, das Baby ist halt in so einer Krippe. Und was du aus den Audiologs noch rausziehst, ist, dass bei Usher noch relativ viel Denken der Bruderschaft drinne ist. Und trotz diesen vergangenen 20 Jahren, er eigentlich mit dem Heilmittel gar nicht mal nur Gutes tun will. Der will sein Imperium vergrößern. Er sieht sich jetzt so ein bisschen festgenagelt in The Pit, weil sie da halt so viele lokale Probleme haben und da nicht richtig wegkommen, weil sie nicht Herr der Lage werden. Er sieht aber, okay, ich habe hier mega die Stahlproduktion. Ich könnte eigentlich, wenn wir dieses Trog-Problem und dieses Problem mit dieser Krankheit nicht hätten, könnten wir richtig krasses Empire werden und unser Gebiet immer weiter vergrößern. Er will dieses Heilmittel eigentlich benutzen, um seinen Machtbereich zu vergrößern. Es geht ihm nicht darum, Gutes zu tun. Es geht ihm am Ende darum, mehr zu herrschen. Ich meine, wer sich selber Gottkönig nennt, ne?
Ja.
Genau.
Aber auch, ich finde halt den Zufall ein bisschen zu zufällig, dass gerade die beiden ein Kind auf die Welt bringen, das das Heilmittel ist. Also.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Sandra aus The Pit kommt. Über ihre Background-Story weiß ich gar nicht mehr so viel. Und er beschreibt auch in seinen Audiologs, als er da verschüttet wurde während The Scourging. Und als er erwacht, ist gerade eine Frau dabei, ihm seine Rüstung abzunehmen, weil die denkt, er ist tot und will diese Rüstung verscherbeln. Und ich weiß gar nicht, ob diese Frau Sandra sein soll. Das war mir nicht ganz klar. Und er wacht ja auf und sieht dann, liegt mitten in so einem Stahlwerk, da hat sie ihn hingeschliffen und versucht ihm gerade die Rüstung auszuziehen. Und dann sieht er halt dieses funktionierende Stahlwerk und sagt sich halt so, ey, das ist meinen Brüdern von der Bruderschaft überhaupt nicht aufgefallen, was ist das hier für ein Potenzial? Mhm. Und dann erhebt er sich halt und die Leute fallen quasi auf die Knie, weil sie halt denken, er ist irgendein übernatürliches Wesen, ne?
Ja,
hat, finde ich, auch alles so ein bisschen Mad Max Beyond the Thunderdome Flair mit Tina Turner, die ist ja auch da diese Autokratin oder diese Matriarchin beim Thunderdome und auch mit diesen Käfigkämpfen im Thunderdome und dieses Brot- und Spiele-Prinzip und auch dieses herrschende Klasse und Sklavenklasse, da gibt es ja diese Leute, die Treibstoff aus Schweinescheiße machen, und im Prinzip sind die Sklaven überhaupt nichts wert und die Raider sind ja auch da mit Master Blaster stark vertreten. Das ist dasselbe Konzept, ne? Also das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Hommage an das Ganze. Und auch hier Tina Turner in dem Fall bei The Thunderdome ist ja auch so ein bisschen aus einer anderen Welt da zur Herrscherin geworden, weil sie sieht, okay, so hat man das zumindest im Griff. Aber hat dann ja auch, als sie auf Mad Max trifft, so gewisse Gewissensbisse und lässt ja so ein bisschen durchscheinen, dass sie gar nicht dieser super harte Charakter ist, den sie nach außen hin gibt. Und so ist das bei Asha ja auch ein bisschen, ne? Also
ja. Aber auf jeden Fall ist man dann in einem krassen Dilemma, weil man hat jetzt zwei Möglichkeiten, wenn man das Baby findet. Man kann es da lassen und sich im Prinzip damit auf die Seite der Raider stellen, weil man das Heilmittel bei denen lässt. Oder man entführt das Baby. Im Prinzip entführt man es dann von seinen Eltern weg, was natürlich auch irgendwie, naja, nicht so moralisch gut ist.
Voll. Also, genau. Und weil man jetzt ja auch die gesamte Geschichte kennt, ne? Werner hat dich ja auch angelogen. Du weißt jetzt, der war mal Raider-Hauptmann im Prinzip. Und hat
der wird auch nur die Macht haben.
Genau, hat dementsprechend schlimme Sachen auch gemacht. So. Und Asha will das eigentlich, dieses Heilmittel nutzen, was ja erstmal was Gutes ist. Aber eigentlich nutzt er das ja auch mehr so ein bisschen als Druckmittel, ne? Also, wie so, ne, so ein Heilmittel umwandeln, siehe Resident Evil Umbrella. Vielleicht kann er das auch als Waffe benutzen und droht dem Ödland, ich verwandle euch in Trucks. Man weiß es ja nicht, ne?
Ja.
Also, was macht der damit, ne? Also, beides zwielichtige Typen, die am Ende erstmal die eigene Machterweiterung ins Auge fassen. Also, deswegen sage ich ja, okay, auf welche Seite schlägt man sich jetzt? Ich finde tatsächlich, ich habe jetzt den Weg gewählt und Werner geholfen. Aber in dem Moment, wo du das Baby klaust, sind ja alle gegen dich und du erschießt dann erstmal die Mutter von dem Kind. Am Ende tötest du den Vater.
Du kannst
aber
sagen, ich habe das Baby
gestoppt. Ich habe alles vermint und habe sie abgeknallt.
Ach Gott.
Dann sind die Typen aus dem Vorraum, sind alle in die Luft geflogen und ich habe sie erschossen. Aber ja, das ist halt so, das ist ja eigentlich der schlimmere Weg, ne? Weil dann gibst du das Baby in die Hände von irgendeinem Raider-Hauptmann, der. Du musst halt auf sein Wort vertrauen, ne? Ja, ja, das ist hier in guten Händen, wir forschen da dran. Ja, was machen die denn mit dem Baby, ne? Du bringst das in irgendeinen Siff-Keller und haust ab. So.
Ja. Ich meine, Midea ist halt schon auch eine sehr mütterliche Figur, aber im Prinzip gibst du das Baby irgendeiner Fremden in die Hand, die dann meint, ja, ich mach da schon das Heilmittel draus. Hast du irgendwie ein Labor? Du bist Sklavin? Wie hast du dir das vorgestellt?
Das Ganze wird ja noch weiter gesponnen, wenn du Werner hilfst. Du destabilisierst ja auch dieses, sag ich mal, zwar in furchtbarem Sinne funktionierendem, aber du destabilisierst ja dieses System da total.
Ja.
Was kommt denn danach? So, das ist halt die große Frage, ne?
Ja, besonders naja, Werners dann, Quest geht ja auch noch weiter, weil Werner, wenn du ihm das Baby bringst, dann sagt ja, jetzt ist halt Asher und die Raider halt sauer. Jetzt haben wir ins Wespennest gestochen. Jetzt wollen die das Baby wieder haben. Jetzt wollen die uns angreifen. Die werden jetzt alles platt machen, um das wiederzubekommen. um denen zuvorzukommen, mach mal die Flutlichter aus in Uptown, damit die Trox sich um die kümmern. Damit die uns Sklaven in Ruhe lassen. Und dann auch so, okay, Dudes.
Ja, genau. Der will halt einfach alles umbringen, ne? Der will dann halt mit den Trox die Stadt fluten. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das Baby klaust, musst du den Weg auch wählen, ne?
Nee, musst du nicht. Du hast, wenn du Sandra nicht tötest, kannst du mit dem Baby zu Werner gehen. Werner sagt dann, ja, mach die Flutlichter aus, um die Trox zu fluten. Da kannst du sagen, auch, ja, fick dich, wieder zurückgehen und Escher das Baby wieder zurückgeben. Der ist zwar dann sauer auf dich, weil du hast sein Kind entführt, aber ja, er sagt dann, ich kann dich verstehen und danke, dass du es wieder zurückgebracht hast und kannst dann nochmal Werner töten gehen. Oder du kannst halt sagen, Werner, geh halt, verpiss dich aus the Pit.
Ja, das ist wenn ja quasi halt dann der moralischste hast. Weg, den du wählen kannst.
Ja.
Ich habe den schlimmsten schon. Weg, glaube ich, genommen.
Das ist alles nicht gut.
Und habe die Stadt mit Trox geflutet.
Ich habe auch die Stadt mit Trox geflutet, okay. Und ich bin normalerweise der versucht, immer den moralischsten Weg zu gehen. Aber ich dachte, ich muss die Sklaven befreien, weil denen ging es ja richtig scheiße. Aber ja, egal was man geht, es ist halt schwierig. Es ist ein Dilemma.
Genau. Also das ist halt, das zeigt uns ja auch vielleicht so ein bisschen dann die Expansion für Fallout 76. Das spielt zwar 150 Jahre davor, aber auch da war ja schon alles schlecht. Nur unter anderer Flagge.
Ja.
So, also vielleicht ist The Pit auch einfach nicht zu retten. Ja, vielleicht ist das die Moral von der Geschichte, dass The Pit einfach am Ende ist.
Dass man
The
Pit nicht retten kann.
Ja.
Aber auf jeden Fall, was man noch zwischendrin sagen muss, man muss ja auch Werner erstmal finden. Der ist ja irgendwo im Werkstoffhof versteckt. Und man findet ihn, wenn man Medea halt ausfragt. Also wenn man das Baby hat, erzählt sie einem das natürlich freiwillig. Wenn man das Baby nicht hat, kann man sie überreden, das einem zu erzählen. Oder man tötet sie und findet die Notiz, wo Werner ist. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Aber das Witzige ist, egal welchen Weg man wählt, man bekommt am Ende immer Zugang zu der Munitionspresse, weil er dann sagt, okay, du hast mir geholfen, ich habe hier die Munitionspresse, kannst dir Munition machen. Du kriegst die Stärkungsinjektion, also im Prinzip das Heilmittel. Ich bin immer noch überrascht, dass sie das Heilmittel herstellen können, ohne dem Baby was zu tun. Das ist halt immer noch, das war immer noch meine große Angst, dass sie dem Baby irgendwas tun.
Paste aus dem Baby gemacht.
Das war meine Angst, dass irgendjemand Paste aus dem Baby macht.
Kombiniere Baby mit Munitionspresse. Wir haben ein Heilmittel.
Aber auf jeden Fall, das Letzte ist, was du noch bekommst, ist halt so eine wiederholbare Quest und es ist egal, für wen du dich entscheidest, es macht dann nur einen Unterschied, wo du halt hinlaufen musst. Wenn du Spielzeug findest, kannst du das Marie bringen. Entweder bringst du es zu Midea, wenn du dich halt für den Sklavenweg entschieden hast, oder du bringst es zu Sandra, also zu der Mutter des Babys, wenn du den Raiderweg gewählt hast. Genau. Ja. Und das ist so das, was man dann, das Ende. Ich fand das Ende halt auch, das hat mich leicht überfordert, weil ich dann nicht wusste, wem soll ich jetzt trauen? Weil es halt wirklich ein moralisches Dilemma ist, weil es ist, keine Entscheidung ist gut. Es ist,
ja, also da muss ich auch sagen, ich finde, das wird einem mit dem Project Purity ein bisschen leichter gemacht. Da hast du schon die eine Entscheidung, die du sagst, ja, das ist schon der Mehrwert für alle, ist der bessere. Dann opfere ich mich halt selbst oder schicke da irgendeinen Dulli rein. Aber ja, da ist es wirklich so richtig crazy eine Riesenstärke von Fallout in dem Moment, wo ich habe auch gespeichert, bevor ich das Baby geklaut habe, weil ich gedacht habe, ist beides schlecht. Eigentlich will ich das Baby bei seinen Eltern lassen, aber andererseits will ich halt auch den Sklaven helfen, weil das natürlich erstmal, ich setze mich für die Schwachen ein, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, die sind ja eigentlich auch nur Sklaven, weil sie keine Raider geworden sind. Also, ne, das sind ja jetzt nicht die besseren Typen.
Sind nicht die besseren Menschen, nur weil sie.
Und unter Asher wäre ja zumindest eine Perspektive da, ne? Also, wenn der das Heilmittel entwickelt hätte, wäre ja vielleicht erstmal in The Pit alles besser geworden.
Ja, weil man weiß, ob er das Heilmittel den weitergegeben hätte. Der hätte es wahrscheinlich für sich auch behalten.
Vor allen Dingen, das ist selbst halt wenn dein verlängerter Arm so eine Gruppe an wild gewordenen Raidern ist, irgendwie die schlachtend durch die Leute ziehen, wie es ihnen beliebt, das kriegst du ja auch so schnell aus denen nicht raus, ne? Also.
Das also, schon. Ne? Also egal, was man macht.
Man kann es auch machen wie die BRD. Nazi-Deutschland wird befreit und dann integriert man einfach die ganzen Nazis in die neuen Parteien. Aber das ist jetzt auch nicht der richtige Weg. Ne?
Nee. Also egal, wie man es bei The Pit macht, es bleibt ein Geschmack zurück. Also
ja, also Usher ist ja auch kein guter Typ, genau. Also nee. Der will halt sein Imperium erweitern. Aber das, wenn sie das mal nochmal aufgreifen würden in einem Fallout 5 zum Beispiel, ein Kanonende für The Pit und da gibt es jetzt dieses krasse Imperium von diesem Usher, der halt jetzt richtig abdreht und versucht irgendwie den nächsten Bundesstaat anzugreifen. Also ich sag mal, New York ist nicht weit weg und wenn Fallout 5 in New York spielen könnte, könnte man das ja mit aufnehmen. Warum nicht? Das wäre halt cool, ne? Wenn man sagt, okay, Kanonende ist, dass man auf Ushers Seite geblieben ist und der ist halt am Ende richtig der abgefuckte Typ.
Aber ist denn so eine Art Raider-König? Richtig nice. Ja, weil da könnte man ja, so viel mit einbringen. Man könnte Boston noch mal sagen, was das ausgegangen ist. Man könnte hier Capital Wasteland alles selber lachen.
Man hat halt da kann man ja in alles. In der Gegend schon viel gemacht und könnte auch durch DLCs ja auch solche Orte dann noch mal besuchen. Ne? Also so diese Sachen aus Fallout 3 noch mal in geiler Grafik. Fände ich schon auch spannend.
Vor und allen die Geschichte Dingen, halt einfach weitererzählen.
Genau, wenn es dann im Jahr 2300 spielt in dem Fall dann oder so, ne?
Ja.
Vielleicht Usher dann als so schon eigentlich Greis, der aber durch die Rüstung stabilisiert wird oder so. Das wäre schon nice.
So, und wollen wir ein kleines Fazit zu The Pit geben?
Ja, hau raus.
Also, Lore-technisch The Pit top. Einfach super. Aber wie wir schon festgestellt haben, wenn man das Loch hinter sich hat und viel zu überlevelt in das Ding geht, ist das halt noch schneller durch, als es ja hätte sein müssen.
Ja,
also man kann
sagen,
so viel finden und auch so viel erforschen. Ja. Man muss dem ein bisschen Zeit haben zu atmen. Ich finde, ich hätte mir noch mehr Gladiatorenkämpfe gewünscht. Dass man halt noch ein bisschen schwerer ist, dass man noch ein bisschen, weißt du, so künstlich ein bisschen das Strecken, dass man wirklich Zeit in dem DLC verbringt, um es wirken zu lassen. Weil ich finde, du kommst mit der Questline einfach zu schnell durch.
Dass du jetzt gesagt hast, man kann seine Ausrüstung da schon wiederholen. Ich habe das gesehen, dass das optional für das Quest aufgetaucht ist, aber ich habe gedacht, nö, warum?
Ja.
Und hätten sie das weggelassen, hätte ich das fertig sehr begrüßt, weil ich fand, das war der perfekte DLC, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hatte die richtige Länge. Ich habe den an einem langen Abend durchgespielt. Und ich hatte dieses moralische Dilemma, tolle Entscheidung, es war nicht nur so eine Schießbude. Optisch fantastisch, also so finster von dieser Retrofuturistik bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Das ist einfach nur schlimm in The Pit, also einfach, du rennst da durch ein Kriegsgebiet, wo überall Verrückte herrschen. Auch dieses Unterdrückungsgefühl am Anfang, dass du bist halt jetzt der letzte Schmutz der Gesellschaft und die können im Prinzip mit dir machen, was sie wollen. Das fand ich sehr, sehr gut in Szene gesetzt und wie gesagt, das Design, ne, überall diese Leute an Ketten und Fleischerhaken aufgehängt, wirklich
ständig
die Raider.
Wird ganz gepeitscht.
Ja, genau, die Raider, also stellen wirklich ihre Herrschaft sehr heftig zur Schau, ne? Also muss ich wirklich sagen, richtig guter DLC, holt euch das kostet alles nicht mehr viel Geld bei Steam. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich glaube, wenn man da mit Level 15 oder so reingeht, ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Macht das DLC lieber früher als zu spät, wenn ihr überlevelt seid. Seid ihr zu schnell durch und habt kriegt das Gefühl halt einfach nicht so. Wie schon gesagt, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war für mich einfach zu leicht. Einfach, weil ich halt schon so überlevelt war. Und weil ich mir halt meine Waffen direkt zurückgeholt habe.
Ja. Mir hat das aber richtig viel Spaß gemacht. Ich fand halt auch, ich hatte mich parallel dann immer, während der Autofahrt habe ich so englische Podcasts gehört über den 76, die Expansion mit The Pit, worum es da nochmal ging und sowas. Und dann habe ich abends nochmal weitergespielt und habe dann das mit diesem Versorgungswerk gehabt, mit den Gewerkschaftsmitgliedern und mit den Robotern, die ihre Arbeitsplätze bekommen und sowas. Und das fand ich so cool, ne, so diese Brücken zu schlagen und so. Mir hat das wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, sich nebenbei dann noch mit Pittsburgh ein bisschen zu beschäftigen. Und das ist einfach cool, ne. Ich finde auch, aber generell auch ganz schöne Gegnermassen, ne, wenn die Trucks dann wirklich kommen und auch wenn du in einem Elektrizitätswerk bist, da ist schon, also so
und die
15
kommen teilweise
Trucks
auch von
auf
hinten.
Einmal. Das also kann schon mal vorkommen, ne? Ja.
Bei mir kamen die teilweise einfach von hinten. Ich dachte so, wo bist du jetzt hergekommen?
Zum Glück habe ich diesen Reaper-Skill, diesen Perk, dass sich, wenn du in Vets einen tötest, sich deine Action-Points wieder aufladen.
Ja, das ist richtig gut. Den habe ich auch.
Das ist wirklich so ein No-Brainer, ne?
Das ist ein richtig guter Skill. Also, der ist zum Fehlen, der Perk, auf jeden Fall im Fallout 3.
Aber wie gesagt, sehr atmosphärisch, innen und außen macht das da alles eine sehr gute Figur. Also richtig, richtig gut. Was ich nochmal erzählen wollte, man ist ja in diesem Hauptquartier von Asher und davor steht so eine krasse Stahlfigur. Das ist doch ein Trog aus Stahlabfällen zusammengeschweißt, oder verstehe ich das falsch?
Ach ja, wo man dann so durch die Beine durchgeht.
Genau.
Ja, ich glaube schon, ja.
Von hinten rauf guckst, sind da auch Menschen mit eingearbeitet.
Oh Gott, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, ich glaube,
erinnerte mich so ein bisschen an Burning, an hier Wicker Man. Habe ich dann gedacht.
Vielleicht war mir der DLC auch zu unangenehm. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen verdrängt. Vielleicht wollte ich einfach nur schnell da durch. Vielleicht ist es auch das gewesen.
Die Details waren einfach richtig gut. Und du findest überall Drogen, ne? Klar, Raider-Hochburg, überall sind Drogen. Und tatsächlich dadurch, dass ich so wenig Ausrüstung hatte, hatte ich auch immer Mangel an Heilungs-Items. Und normalerweise nehme ich wenig Shams bei Fallout. Aber da habe ich wirklich mal wirklich viel Shams genommen, ne? Also, ja, muss ich sagen. Und auch, du kannst ja, wenn du dich nicht direkt da durchballern willst, wenn du aus dem Hauptquartier fliehst, kannst du ja rechts in so eine Häuserruine. Die ist aber voll mit Trogs. Weil das ist auch richtig heftig. Also das ist auch auf engstem Raum überall diese scheiß Viecher. Das macht echt Laune, ey.
Und die sehen auch richtig gruselig aus, muss man auch mal dazu sagen.
Basiert das Model von diesen Sporenträgern aus Fallout New Vegas in Vault 22, basiert das auf den Models mit anderen Texturen?
Ich denke schon. Also die laufen ja sehr ähnlich.
Ja, die Bewegungen sind sehr gleich, ne?
Ja, und ich musste, weißt du, an was ich auch denken musste? An die Licker von Resident Evil.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Von den Bewegungen her.
Ja, hast du recht, weil die auch die ganze Zeit so krabbeln und dieses Bucklige, ne?
Und dich anspringen. Fall.
Ja, und diese Trog-Kinder, das fand ich halt echt einfach übel, ne?
Richtig einfach übel.
Krabbeln da diese Kinder-Trogs rum, die du dann abknallst. Also sehr, sehr finsterer Download-Content. Absolute Empfehlung. Und ich glaube auch für mich, ich will jetzt nicht unsere Staffel schlecht reden, aber ich glaube, das ist so mein Highlight, was wir diese Staffel besprechen. Also richtig, richtig gut. Probiert das aus.
Die Folge war vielleicht ein bisschen durcheinander, aber der DLC ist richtig gut.
Ging. Ich würde sagen, Wort der Woche ist verloren und verdammt. So wie Pittsburgh.
Ja, armes Pittsburgh.
Ja, das können wir auch. Wort der Woche, armes Pittsburgh. Das finde ich gut. Armes Pittsburgh. Richtig gut. Sehr schön. Also sehr überall kommentieren. Armes Pittsburgh finde ich richtig gut. Liked uns überall. Gebt uns die Glocke, wo es geht. Schreibt irgendwie Kommentare. Das ist immer wichtig.
Und 5 Sterne auf Spotify.
Genau. Teilt unsere Inhalte auf allen Plattformen, wo ihr das gerne machen möchtet. Das hilft uns auf jeden Fall viel weiter. Vor allen Dingen, wenn ihr in anderen Fallout-Communities unterwegs seid, droppt das einfach mal. Ich glaube, wir sind nach wie vor mit einem deutschen Fallout-Podcast in der Konstruktion, dass wir wirklich mit mehreren Teilnehmern über Themen auch diskutieren und sprechen, glaube ich, immer noch einzigartig. Und empfiehlt uns gerne weiter, wenn euch der Content gefällt. Und dann euch
im deutschen Raum auf jeden Fall.
Ja, meine ich ja, aber generell eine Gesprächsgruppe über Fallout, das gibt es so im deutschsprachigen Raum nicht nochmal. Empfehlt uns weiter, würde uns sehr, sehr freuen und ansonsten noch einen wunderschönen Dienstag oder wann auch immer ihr das hört.
Bye, bye.
Rein in den Zug, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.